Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur 32. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Die heutige Ausgabe weicht wieder einmal von der normalen Struktur ab. Ich stelle nicht zwei Studien vor, sondern gebe einen Überblick zu einem ganzen Thema. Und zwar zum Thema Book Challenges in den USA und Kanada. Andere Leute würden von Book Censorship oder so reden. Also Versuche, die Bestände von Bibliotheken irgendwie zu kontrollieren, Bücher aus ihnen zu entfernen, sie von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten und so weiter. Aber ich benutze den Begriff Book Challenges, weil das ist der, welcher in den USA und Kanada verwendet wird und welcher das Thema auch besser trifft. Kurz etwas Hintergrund zu dieser Ausgabe. Auf der BibloCon 2024, also im Juni diesen Jahres, habe ich einen Vortrag gehalten mit dem Titel Bestandsmanagement, Formulare und Strukturen. Wie Bibliotheken in den USA und Kanada mit Book Challenges umgehen. In dem Vortrag habe ich mich dann halt auf das Bestandsmanagement und auf nationale Strukturen in Kanada und den USA fokussiert. Mit nationalen Strukturen gemeint sind vor allem Stellen bei den beiden nationalen Bibliotheksverbänden, die sich mit Book Challenges beschäftigen, dazu zum Beispiel Daten sammeln, diese jährlich publizieren und auch in jedem Land seit den 1980er Jahren je eine Woche zum Thema organisieren. In den USA die Banned Books Week und in Kanada die Freedom to Read Week, ce monde de la liberté d'expression. Beim Bestandsmanagement ging es mir vor allem darum, dass eigentlich alle Bibliotheken in den beiden Ländern jeweils eine Bestandspolicy haben, in der festgelegt ist, welche Medien erworben werden, wieso sie erworben werden, wann sie wieder entfernt werden und so weiter. Und im Rahmen der Policies gibt es dann auch eigentlich immer Regeln, wer eine Book Challenge, also eine Beschwerde über ein Buch oder auch ein anderes Medium erheben darf, wie das zu geschehen hat und wie dann mit so einer Beschwerde umgegangen wird. Das alles zusammen ist schon ein eigener umfassender Komplex. Jetzt habe ich aber, um diesen Vortrag zu erstellen, gleich mal eine ganze Scoping Review zum Thema durchgeführt. Ich erläutere gleich, was das genau heißt. Aber es geht grundsätzlich darum, einen größeren Überblick zu einem Thema zu gewinnen. In dieser Scoping Review sind noch viel mehr Themenbereiche aufgetaucht. Halt nicht nur das Bestandsmanagement und die nationalen Strukturen. In der OBIB ist jetzt gerade ein Artikel von mir zu diesem Thema erschienen. Und zwar in der Nummer, in der auch viele andere KollegInnen ihre Vorträge von der diesjährigen BibloCon aufbereitet haben. Wer sich also jetzt vor allem für die beiden Unterthemen Bestandsmanagement und nationale Strukturen interessiert, den verweise ich darauf. Der Artikel heißt, wie der Vortrag selber, Bestandsmanagement, Formulare und Strukturen. Wie Bibliotheken in den USA und Kanada mit Book Challenges umgehen. Und erschienen ist der in der OBIB Jahrgang 11 2024 Ausgabe 4 Seiten 1 bis 18. Der Autor bin ich, Carsten Schulz. Leider ist die Redaktion der OBIB sehr hart darin, die Länge von Artikeln zu begrenzen. Selbstverständlich darf sie das. Jede Redaktion trifft Entscheidungen über ihre eigene Zeitschrift. Ich weiß selber, wie viel Arbeit so eine Redaktion hat. Insoweit habe ich da nur Respekt für. Aber dadurch war leider kein Platz in diesem Artikel für die Ergebnisse der Scoping Review. Dabei fand ich auch die sehr interessant und vielleicht auch anregend für weitergehende Forschung. Deshalb werde ich diese Ausgabe des Podcasts dafür nutzen, um sie auf diesem Weg zu veröffentlichen. Was ich jetzt machen werde, ist Folgendes. Zuerst schildere ich kurz, was eine Scoping Review ist und dann, wie ich sie für dieses Thema durchgeführt habe. Anschließend gebe ich eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die zeigen sollen, wie umfangreich das Thema eigentlich ist. Selbst wenn man es beschränkt auf die USA und Kanada, sowie auf Public Libraries und Schulbibliotheken, so wie ich es getan habe. Und dann gehe ich die einzelnen Unterthemen durch, die während der Review auftauchten. Okay, also, was ist eine Scoping Review? Ich habe gelernt, dass das im deutschsprachigen Bibliothekswesen nicht so bekannt ist. Insoweit eine kurze Einführung. Eine Scoping Review versucht, möglichst effektiv einen Überblick zu einem Themenbereich zu geben. Sie ist geeignet, um Vermutungen über Trends zu überprüfen, also zum Beispiel den Eindruck, dass ein Thema wichtiger wird, oder aber um eine erste Übersicht zu einem Themenbereich zu gewinnen. Anders gesagt, ermöglicht sie eine Aussage dazu, a, ob es sich lohnt, sich mit einem Thema, einem Trend oder so weiter tiefergehend zu befassen, b, mit welch einem Umfang an Literatur, in welcher Form, also ob es vor allem wissenschaftlich oder praxisnahe Texte sind, zu rechnen ist und mit welchen Unterthemen. Und c, sie gibt auch Hinweise darauf, ob sich gewisse Unterthemen als wichtiger zeigen als andere. Sie ersetzt aber keine systematische Studie und sie gibt auch keine fertigen Antworten oder so für die Praxis. Es gibt für Scoping Reviews eine Anzahl von Richtlinien und Abläufplänen, die aber noch nicht standardisiert sind. Vielleicht, höchstwahrscheinlich sogar, wird es in Zukunft anders, aber aktuell ist es so, dass alle Scoping Reviews ungefähr dem gleichen Aufbau folgen, aber nicht immer zu 100%. Für eine Scoping Review wird immer eine Anzahl von möglichst unterschiedlichen, aber aktuellen Texten zu einem Thema gesucht. Diese sollen eine möglichst große Bandbreite an Textformen, Zielgruppen und so weiter umfassen. Also im Bibliotheksbereich sowohl wissenschaftliche Studien, praxisorientierte Berichte oder auch Blogposts aus Bibliotheken selber. Die Menge bestimmt sich danach, ob sich der Eindruck einer inhaltlichen Sättigung ergibt. Also ob es den Anschein hat, dass mit mehr Texten nicht noch mehr inhaltliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Und das ist dann einer der großen Unterschiede zu systematischen Studien, die immer möglichst alle Texte in einem Bereich suchen. Bei der Scoping Review geht es erstmal um einen ersten Überblick. Anschließend werden diese Texte allesamt gelesen, die relevanten Aussagetexte werden kodiert und diese Codes wieder werden gruppiert. Man kann bei der Gruppierung dann die Unterthemen sehen, die sich in den Texten zeigen. Sicherlich hängt dabei viel vom Zufall ab. Also, welche Texte werden gefunden, welche nicht, aber auch von subjektiven Interpretationen. Also, was wird als relevante Aussage angesehen, wie werden die Texte verstanden, wann wird eine inhaltliche Sättigung gesehen und so weiter. Und dennoch sind solche Übersichten als erster Schritt für weitergehende Arbeiten recht sinnvoll. Für das vorliegende Thema, also Book Challenges, hatte ich jetzt den selbstverständlich erstmal subjektiven Eindruck, dass die Zahl der betreffenden Berichte, Studien und auch Monographien im US-amerikanischen und kanadischen Bibliothekswesen in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Dieser Eindruck wurde dann durch Texte, die ich schon mal gelesen hatte, nochmal verstärkt. In vielen von ihnen wurde zum Beispiel immer wieder darauf verwiesen, dass es einen Bedeutungszuwachs dieses Themas gäbe. Um jetzt zu testen, ob dieser Eindruck, den ich hatte und den die Texte auch vermittelten, stimmt, bin ich dann wie folgt vorgegangen. Erstens, aus den schon ansonsten gelesenen Texten habe ich Schlagworte gebildet. Book Challenge, Media Challenge, Censorship, Bookbanning und so weiter. Alles trunkiert, damit alle Zusammensetzungen gefunden werden kann, wenn ich danach suche. Wie bei einer ordentlichen Recherche halt. Zudem betonte eine Anzahl von Texten, die ich halt schon gelesen hatte, dass dieses Thema in Public Libraries und School Libraries weit verbreiteter war als in anderen Bibliothekstypen. Deshalb habe ich die beiden Bibliothekstypen auch nochmal als Schlagworte mit aufgenommen. Zweitens. Mit diesen Schlagworten habe ich im März 2024 in den beiden Datenbanken Lisa und Lista Recherchen zu den dann jeweils aktuellsten Texten durchgeführt. Beide Datenbanken enthalten bibliothekarische und bibliothekswissenschaftliche Literatur in sehr verschiedener Form, also sowohl Studien als auch akademische Abschlussarbeiten, Beiträge aus praxisorientierten Zeitschriften wie dem Library Journal, der School Libraries Worldwide oder auch Zeitschriften von Bibliotheksverbänden einzelner Bundesstaaten, Provinzen oder Territorien. Die Nachweise in den Datenbanken stammen aus verschiedenen Ländern, haben aber einen starken Bias hin zu US-amerikanischen und kanadischen Publikationen. Ich hätte während des Umfangs der Scoping Review, also praktisch der Zeit, die ich eigentlich hatte zum Lesen, Beiträge aus anderen Ländern als diesen beiden ausgeschlossen. Das musste ich am Ende aber auch nur bei einem einzigen Text aus Dänemark tun, andere habe ich gar nicht erst gefunden. Bei diesen Recherchen war sofort sichtbar, dass das Thema Book Challenges in allen Publikationsformen behandelt wird und dass die Zahl der Texte schon mit diesen Einschränkungen unüberschaubar groß ist. Deshalb habe ich mich für die Scoping Review auf 400 Nachweise beschränkt, je 200 pro Datenbank und jeweils die ersten, die ich dort gefunden habe und dann auch darauf verzichtet, weitere Datenbanken einzubeziehen. Drittens. Diese 400 Texte habe ich dann daraufhin durchgesehen, ob sie sich auf die beiden Länder, die beiden Bibliothekstypen beziehen und ob sie inhaltlich relevant sind. Texte, die sich bei einem genaueren Blick als wenig relevant herausstellten. Weil sie zum Beispiel nur kurze Meldungen oder Reviews darstellen, habe ich aussortiert. Nachdem ich dann auch noch Dupletten entfernt hatte, waren es am Ende 43 Artikel, die ich dann alle gesamthaft gelesen, kodiert und interpretiert habe und so weiter. Zudem wurden einige Monographien und ältere Artikel immer wieder erwähnt, also in den Texten, die ich gelesen habe, quasi als Basis, auf der die meisten aktuellen Texte aufbauen. Sie schienen relevant, also habe ich sie auch noch einbezogen. Das waren jeweils 7 Monographien und 7 weitere Texte. all dies zusammen, also die 43 aktuellen Beiträge, die 7 Bücher und die 7 oft zitierten älteren Texte, bilden jetzt die Datenbasis für meine Review. Ich kann jetzt nicht, wie sonst im Podcast hier, jeden einzelnen Beitrag zitieren. Sie sind alle in dem Beitrag in der OBIB enthalten, im Verzeichnis Primärliteratur. Wer sie selber nachlesen möchte, sei darauf verwiesen. So, jetzt zu den Ergebnissen. Als wichtigstes Ergebnis der Review ist festzuhalten, dass der Eindruck einer großen Zahl von Literatur zum Themenbereich und aus den beiden genannten Ländern stimmt. Das Thema wird seit vielen Jahren in vielen Aspekten besprochen, diskutiert und auch erforscht. Es ist schon lange nicht mehr möglich, den gesamten Zusammenhang aus einzelnen ausgewählten Texten alleine zu verstehen. Vielmehr muss das alles als ein umfassender, die Bibliothekswesen der beiden Länder prägenden Diskurs betrachtet werden. Seit wann es so viele Texte gibt, kann ich natürlich mit meiner Review nicht sagen. Aber wie ich schon erwähnte, gibt es seit den 1980er Jahren jeweils eine Banned Books Week oder eine Freedom to Read Week, Le Monde à la Liberté d'Expression. Ich würde vermuten, dass das damals schon nicht im luftleeren Raum passierte, dass sie also nicht einfach so erfunden wurden, sondern dass es damals schon einen umfangreichen Diskurs gab. Gleichzeitig zeigt sich auch eine Beschränkung. In US-amerikanischen Texten wird sich immer wieder nur mit der US-amerikanischen Situation beschäftigt. Es werden zum Beispiel auch Lösungsansätze nur in den US-amerikanischen bibliothekarischen und politischen Strukturen verortet. In kanadischen Texten wird oft die Situation in den USA kurz dargestellt, um dann auf die Situation in Kanada einzugehen und zu fragen, ob sie in Zukunft so sein wird, wie sie jetzt schon in den USA wäre. Aber ein Blick über diese beiden Länder hinaus wird nie angestrebt. Wenn es also ähnliche Beiträge, Fragen und Strukturen in, sagen wir mal, was sich anbietet, Mexiko gibt, dann wissen wir es einfach nicht. Gleichzeitig führt die Breite der vorhandenen Literatur dazu, dass sich auch eine Reihe von Unterthemen etabliert haben, die darzustellen alleine schon jeweils recht umfangreich wäre. Man könnte ganze Beiträge oder halt Episoden von Podcasts nur damit füllen. Ich tue das hier alles erstmal nur überblickshaft. Aber die ganzen Unterthemen wären auch, um mal mit dem Zaunpfahl zu winken, gute Themen für bibliothekarische Abschlussarbeiten, Vorträge auf bibliothekarischen Konferenzen oder Beiträge in bibliothekarischen Zeitschriften. Sehr auffällig ist, dass das Thema Book Challenges in allen möglichen Publikationsformen erwähnt wird. Es ist kein rein praxisorientiertes oder rein nur die Wissenschaft interessierendes Thema. Es gibt eine ganze Anzahl von Publikationen, die dabei eine skandalisierende Sprache verwenden und die dann von Zensur sprechen, von Bookbanning, von Angriff auf die Demokratie und so weiter. Aber überwiegend werden Bezeichnungen wie Book Challenge oder Material Challenge verwendet und in den Texten ein anderer Ton angeschlagen. Einer, der die Situation beschreibt, nicht gleich bewertet. In den Texten wird auch nicht nur über Bücher gesprochen, sondern über alle Medienformen. Aber es sind die Bücher, die im Fokus der meisten Challenges stehen. Viele Texte betonen, dass es in den letzten Jahren eine neue Qualität von Challenges gäbe. Die Zahlen seien steigend, die Challenges würden organisierter geschehen. Also sie würden in den letzten Jahren vor allem durch politische Gruppen organisiert werden und gerade keine Beschwerden aus der lokalen Community darstellen. Und sie seien grundsätzlich zu einem politisch verhandelten Thema geworden. Zunehmend würden PolitikerInnen auf der Ebene von Gemeinden und Bundesstaaten in das Thema eingreifen. Sowohl, um selber Challenges zu erheben, als auch, um gegen solche aufzutreten. Gleichzeitig wird aber darauf verwiesen, dass es sich bei den Challenges um keine neue Entwicklung handeln würde, sondern dass gerade die Bibliotheken in den USA damit jahrzehntelange Erfahrung hätten. Es gibt zum Beispiel eine Library Bill of Rights, eine Art Statement und Anweisung an Bibliotheken, die 1939 von der American Library Association erlassen wurde, als dieses Thema zum ersten Mal massiv virulent war. Das hat also alles schon eine recht lange Tradition. Für beide Länder liegen heute Zahlen zur Entwicklung dieser Challenges vor. Sie werden je Land an mindestens einer zentralen Stelle gesammelt und von dieser dann auch publiziert. Diese zentralen Stellen haben jeweils mit dem Nationalen Bibliotheksverband zu tun. Aber es gibt gerade in den USA noch mehr Stellen, die solche Zahlen sammeln und solche Listen veröffentlichen. Was dazu führt, dass diese Listen teilweise unübersichtlich werden. Anzumerken ist aber, diese Zahlen finden danach dann auch eine weite Verbreitung. Immer wenn sie publiziert werden, jeweils zu den beiden schon genannten Wochen, werden sie auch recht breit in der Presse und Öffentlichkeit rezipiert. Aber gleichzeitig gibt es an ihnen auch immer eine kontinuierliche Kritik aus dem Bibliothekswesen, allerdings immer nur in einer kleinen Anzahl von Texten. Hauptsächlich wird dabei dann kritisiert, dass die Zahlen unter Labels wie Censorship oder Bookbanning publiziert werden, obwohl es, well, Challenges, also Beschwerden sind. Beschwerden seien halt keine Zensur, sondern würden mit Begründung vorgetragen werden und etablierten Regeln folgen, die in den Bestandspolicies von den Bibliotheken selber festgelegt wurden. Was auch immer wieder betont wird, ist, dass sich die Challenges auf bestimmte Themen sowie Gruppen von NutzerInnen und AutorInnen fokussieren. Theoretisch könnten sich NutzerInnen über ganz verschiedene Themen beschweren. In den kanadischen Daten gibt es zum Beispiel eine Beschwerde, die sich auf Tierquälerei bezieht. Aber das ist eine Ausnahme. Der Großteil der aktuellen Challenges, und dabei insbesondere solcher, die von organisierten Gruppen erhoben werden, bezieht sich auf LGBTQ+-Themen und auf Bücher über Erfahrungen von Minoritäten wie BIPOCs, American Native, First Nations oder Asian Americans. Dies würde auch gelten, wenn andere Beschwerdegründe angegeben werden, also zum Beispiel, wenn ein Buch wegen angeblicher, in Anführungsstrichen, pornografischer Darstellung angegriffen wird. Auch dann geht es meistens nicht um Sex an sich, teilweise auch gar nicht um Sex, sondern um reine Zärtlichkeiten, die dargestellt werden. Aber praktisch immer geht es dabei um nicht heteronormativen Sex oder heteronormative Zärtlichkeiten. Zudem würde gegen Bücher von AutorInnen aus diesen Gruppen, also LGBTQ+, als auch Minoritäten, überproportional oft Challenges eingereicht. Obwohl es, wie gesagt, auch Ausnahmen gibt, während Book-Challenges, also keine aus der gesamten Gesellschaft getragenen Aktionsformen, sondern würden vorrangig von rechten und rechtsextremen Gruppen und Personen genutzt, für Themen, mit denen sich diese rechten und rechtsextremen Gruppen und Personen auch ansonsten beschäftigen. Ein weiteres Unterthema in der bibliothekarischen Diskussion bilden Publikationen, in denen versucht wird zu verstehen, warum Menschen überhaupt Book-Challenges erheben. Von diesen Texten und Studien gibt es eine ganze Reihe. Dabei werden entweder, wenn es sich um organisierte Gruppen handelt, die Organisation hinter diesen Challenges thematisiert. Oder aber es werden die Überzeugungen, Denkweisen und Ziele einzelner Challenger dargestellt. Letzteres fast immer mit Bezug zu dem Buch Bookbanning in the 21st Century America von Emily Fox, welches 2015 erschienen ist und eine Studie zu diesem Thema darstellt. Sichtbar wird dabei immer wieder, dass es den meisten Challengern nicht um die konkreten Medien alleine geht. Vielmehr geht es ihnen fast immer um größere gesellschaftliche Entwicklungen, die sie entweder stoppen wollen oder aber, allerdings viel seltener, befördern wollen. Zudem tendieren viele von ihnen zu einer sehr einfachen Interpretation von Medienwirkung. Sie denken, dass ihre Interpretation eines Buches die einzig mögliche ist. So, wie sie ein Buch verstehen, wird es auch von allen anderen LeserInnen verstanden werden. Okay, weiteres Unterthema. Insbesondere Forschungsarbeiten setzen sich damit auseinander, wie diese Challenges auf die Arbeit von BibliothekarInnen selber wirken. Insbesondere oft wird die Frage gestellt, ob sie zu mehr, in Anführungsstrichen, Selbstzensur von BibliothekarInnen bei der Auswahl von Medien führen. Die Antwort darauf ist nicht eindeutig, zumal sich immer wieder die Frage stellt, von welchen Vorstellungen sich Bibliotheken bei der Auswahl ihrer Bücher tatsächlich ansonsten leiten lassen. Oder anders gesagt, ab wann etwas Selbstzensur ist und bis wann es zum Beispiel ein Eingehen auf die Interessenschwerpunkte der lokalen Community. Eine besondere Form von Texten, das ist jetzt ein weiteres Unterthema, stellen kommentierte Bibliografien dar, in denen zumeist eine Auswahl von Medien vorgestellt werden, gegen die Challenges erhoben werden. Diese Annotationen können einige Zeilen lang sein, aber auch die Länge von Artikeln haben. Sie werden in ganz verschiedenen Formaten veröffentlicht, als Datenbanken auf Homepages, als Artikel in praxisorientierten und wissenschaftlichen Zeitschriften, aber auch als eigenständige Bücher. Teilweise werden solche Bibliografien veröffentlicht, damit BibliothekarInnen sie bei deren Verteidigung von Büchern gegen Challenges nutzen können. An sich, das ist mir bei der Recherche aufgefallen, gibt es in den USA und Kanada weiterhin die Tradition von dem, was man im Dachraum früher bis in die 1960er Jahre bibliothekarische Besprechung nannte. Also Rezensionen, die Bücher zusammenfassen und dann daraufhin bewerten, in welcher Bibliothek sie mit welchem Ziel in Anführungsstrichen verwendet werden können. Und diese Rezensionen werden dann auch oft benutzt von Bibliotheken, um Entscheidungen zu treffen, darüber ein Medium einzustellen in die Bibliothek oder es nicht einzustellen. Und gleichzeitig werden sie benutzt, um es dann bei Challenges hervorzuholen und zu begründen, warum diese Medien in der Bibliothek stehen sollten. Und zuletzt fallen die beiden Unterthemen auf. zu denen ich den vorhin erwähnten Vortrag gehalten habe. In fast allen Texten wird sichtbar, dass die bibliothekarische Praxis in den USA und Kanada auf den Infrastrukturen, die von den nationalen Bibliotheksverbänden gestellt werden und auf dem strukturierten Bestandsmanagement aufbaut. Wie gesagt, habe ich das anderswo schon genauer geschildert. Aber hinzusetzen kann ich noch, dass sich in einer ganzen Anzahl von Texten BibliothekarInnen explizit dazu äußern, dass diese Strukturen, also die Policies in ihrer Bibliothek, nach denen sie handeln und auf die sie verweisen konnten, und die Infrastruktur von Bibliotheksverbänden, die in gewisser Weise als Rückendeckung benutzt werden konnte, ihnen dabei geholfen haben, professionell zu handeln, wenn es Challenges gab. Das hat ihnen auch geholfen, mit dem Stress umzugehen, den sie trotz allem mit diesen Challenges hatten. Okay, das sind die Ergebnisse. Kann man da ein Fazit draus ziehen? Versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob das Ganze herauskommt, aber was mir auffiel, war, wie professionell gerade in den USA mit den Challenges umgegangen wird. In Kanada dagegen scheint es noch mehr als Problem und Skandal angesehen zu werden, dass es solche Challenges überhaupt gibt. Aber in den USA scheint es BibliothekarInnen klar zu sein, dass solche Challenges auftreten können. Dass sie also immer Teil des Berufsalltags sein werden. Es ist notwendig, mit ihnen umzugehen. Aber auch, weil es in den USA als Recht der NutzerInnen angesehen wird, sich zu beschweren, wird es als richtig angesehen, sie als Teil der beruflichen Identität zu akzeptieren. Man kann sie falsch finden, man kann sich darüber Gedanken machen, wie die Challenge ist, auf BibliothekarInnen wirken, ob sie einen Einfluss auf den Bestand haben oder auf die Möglichkeiten der NutzerInnen, die Bibliothek zu nutzen. Aber da sein werden sie immer. Also muss man immer auf sie reagieren können, so wie man zum Beispiel im Einzelhandel auch immer auf Beschwerden reagieren können muss. Das soll nicht heißen, dass es nicht notwendig wäre, sie zum Teil abzuweisen. Bibliotheken in den USA und in Kanada beziehen dabei auch klare Positionen. Das ist nicht mit den Bibliotheksethiken im Dachraum zu vergleichen, die von Arbeitsgruppen erlassen und dann in den Bibliotheken breitflächig ignoriert werden. In den USA und Kanada stecken da von Seiten der Bibliotheken und Bibliotheksverbänden Ressourcen dahinter, werden Netzwerke aufgebaut und Kampagnen gefahren. Aber das fiel mir als ein großer Unterschied zum Dachraum auf. Ein gewissermaßen professionelles Vorgehen in den USA, das halt auch auf eine lange Geschichte solcher Beschwerden und politischen Kampagnen, die sich mit bestimmten Medien beschäftigten, zurückgreift. Wenn ich mir jetzt etwas wünschte, was die Bibliotheken im Dachraum aus diesem Thema überhaupt lernen könnten, dann dieses professionelle Vorgehen. Also ein professionelles Vorgehen, das nicht einfach nur skandalisiert, dass es solche Challenges gibt und dann weiß man auch nicht weiter, was jede betroffene Bibliothek machen soll, sondern eines, wo klar ist, was sind die Möglichkeiten, was sind die Positionen, was sind die Vorgehensweisen. An sich eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist bei der ganzen Recherche, ist, dass das Thema Bibliotheksethik praktisch nicht angesprochen wird. In den ganzen Texten aus den USA und Kanada wird zwar Position bezogen. Es gibt auch die Statements, in denen gesagt wird, dass Bibliotheken offen sein müssen und so weiter. Aber dieses Thema Ethik, das im Dachraum immer wieder mit dem ganzen Themenbereich hervorgeholt und als wichtig dargestellt wird, das kommt praktisch nicht vor. Es geht eher um konkrete Praxis und nicht darum, irgendwie normativ zu bestimmen, was Bibliothekarinnen tun sollten. Vielleicht liegt es an den Texten, die ich konkret gelesen habe. Aber die zumindest zeigen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, beim Thema Book Challenges gleich an das Thema Bibliotheksethik zu denken. Mir scheint eher, diese gedankliche Verbindung ist eine Spezifität im Dachraum. Okay, ist das ein Fazit? Vielleicht nicht, sondern eher ein Nachwort. Aber gut, so oder so ist das Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, es war von Interesse und wir hören uns bei den nächsten Ausgaben wieder. Bis dahin, stay by me.